Herr Juhl, 40 Jahre ist es her, dass eine Generation die Welt in Frage stellte, die 68er, und damit auch sich der Blick auf die Kinder maßgeblich veränderte. In Deutschland wird in diesem Jahr die 68er-Generation sehr, sehr heiß diskutiert. Ist das eigentlich auch ein so großes Thema in Skandinavien? Oder haben Sie das Gefühl, die Skandinavier gehen mit ihren 68ern entspannter um?
Ja, ich glaube, wir gehen ein bisschen mehr entspannt um. Aber es gibt auch diese Kritik nicht so viel vom Eltern, sondern Schule, dass die 68er Lehrer werden heftig kritisiert.
Was haben Sie eigentlich gemacht? Sie sind 48er Jahrgang, waren 20 Jahre alt, 1968. Gutes Alter für die 68er Generation.
Ja. Also ich war, muss ich sagen, ich war sehr mit meinen Studien beschäftigt. Ich habe sehr viel arbeiten müssen. Ich war in diesem ganzen Bewegung so am Rand. Sympathiseur, aber am Rand. So, ich habe nicht so viel mitgemacht, aber es hat mir sehr gut gepasst, weil ich war ja vom Geburt sozusagen nicht sehr gehorsam.
Was heißt das? Von Geburt an nicht sehr gehorsam?
Solche Kinder gibt's eigentlich. Nein, das war, ich habe die Autoritäten zugehört und dann habe ich gemacht, was ich wollte.
Wie haben Ihre Eltern diesen 68er Aufbruch erlebt? Haben die sich dagegen gestemmt oder haben die darüber geredet?
Die haben dagegen gestemmt und waren ja, also zum Beispiel Panik, als mein Sohn geboren war, und haben die geglaubt, beobachtet, dass er überhaupt keine Erziehung kriegt, und waren später sehr, sehr überrascht, dass es trotzdem gelungen ist.
Ich frage das mit den 68ern und habe auch diesen vielleicht Unterschied zwischen Deutschland und Skandinavien hervorgehoben, weil Sie im Moment sehr aktiv in Deutschland sind mit Family Lab. Und ich mich frage, ob in Deutschland vielleicht dieser befreiende Moment der 68er vielleicht nicht so nachhaltig gewirkt hat wie in Skandinavien. Gibt es vielleicht in Deutschland, anders gefragt, einen großen Bedarf noch für sowas wie Family Lab?
Ja, das glaube ich. Ich glaube, Eltern fühlen sich nicht so frei sozusagen hier. Man muss immer erinnern, dass die 68er Jahren war ja politisch alles. Das geht über die demokratischen Werten, und die haben man versucht mit großem Erfolg in die dänischen Schulen einzubauen und praktizieren, auch in die Familien. Aber dann haben wir entdeckt, und das geht eigentlich für Schule und Familien, dass in Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kinder sind die demokratischen Werte nicht genug. Die sind wichtig, aber die schaffen es nicht. Deswegen fragen sich ja so viele Eltern auch in Deutschland heute, was machen wir? Also was machen wir mit unserer Macht? Was machen wir mit unserer Autorität? Wie können wir Führungskräfte sozusagen für unsere Kinder sein, ohne die Kinder zu kränken?
Mit anderen Worten, die 68er haben zwar etwas bewirkt, was sozusagen die politischen Strukturen anbelangt, aber sind vielleicht auch in einigen Punkten übers Ziel hinausgeschossen.
Ja, das glaube ich. Also man hat eigentlich geglaubt, jetzt haben wir es geschafft. Also wenn wir so über Familien redet, dann war es ja für meine Eltern ganz einfach. Also ich glaube, meine Eltern haben sich genauso viele Sorgen gemacht wie alle anderen Eltern. Aber es war für diese einfach, weil es gab nur diese Konsensus im Gesellschaft. Also alle machten dasselbe. Kindererziehung war keine Frage. Dann kamen wir, die 68er, und wir haben ja eigentlich auch geglaubt, das wird sehr einfach, weil wir machen nur das Gegenseitige, dann sind wir sicher. Und so ist es ja nicht gegangen. Also so einfach war es nicht. Und jetzt sind wir, glaube ich, endlich dafür bereit, an einen Alternativ zu gucken und nicht nur diese Gegensätze, also feste Rahmen regelnd oder Freiheit.
Gehorsam oder dieses antiautoritäre Laissez-faire.
Ja, deswegen haben wir auch eine von unseren Büchern, heißt ja eigentlich vom Gehorsam zur Verantwortung, weil wenn man gegen Gehorsam redet, dann denken die meisten Menschen, aha, dann will er, dass Kinder ungehorsam sind. Und so ist es ja nicht.
Ihr neuestes Buch handelt ja von einem Wort, das vielleicht auch dadurch so ein bisschen abhanden gekommen ist, weil sich Eltern heute davor scheuen, klar und deutlich Nein zu sagen. Ich frage mich, warum das eigentlich so ein schwieriger Lernprozess jetzt auch wieder ist, deutlich Nein zu sagen.
Also erstens glaube ich, dass wenn man Nein sagen sollte, wie für 20, 30, 40 Jahren her, dann wäre es nicht angenehm. Das ist ja wirklich über, also Grenzen zu setzen sozusagen, Verbote und alles Mögliches. Worüber ich rede, ist ein ganz anderes Nein. Das ist ein Nein, die Erwachsene manchmal sagen müssen, nicht nur zu Kindern, sondern auch zueinander, um ihre eigene Autonomie zu schützen. Diese Gleichgewicht oder Ungleichgewicht zwischen Abhängigkeit, das kommt ja mit Liebe zusammen, im selben Paket sozusagen. Und dann wollen wir ja auch irgendwie autonom sein. Das haben Kinder immer gewollt, aber heute können die das ausdrücken und es gibt Erwachsene, die auch zuhören und versuchen zu sagen, okay, was machen wir damit? Im Moment, glaube ich, gibt es eine Welle von Eltern, die sehr romantisch sind und glauben, die können es so machen, dass die Familien so Mini-Paradies sind. Das ist eine Romantik, der sehr, sehr wenig mit das Leben zu tun hat.
Brauchen wir deswegen eigentlich auch einen Schnuller, weil wir nicht ertragen, dass unsere Kinder weinen?
Ja, ich glaube oft. Also oft.
Also eigentlich brauchen wir Eltern den Schnuller und nicht die Kinder.
Ja, genau. Also wir machen ja sehr, sehr oft mit unseren Kindern Dinge, dass wir überhaupt nicht für die Kinder machen, wir machen die für uns. Und das ist eine die wichtigsten Übungen, wenn man Kinder haben, das ist diese Unterschied zu entdecken. Also wann gehe ich zu meinem Kind, weil ich diese Nähe braucht oder mein Kind diese Nähe braucht. Oder Tröst oder was weiß ich. Aber das dauert ja für alle mindestens ein Kind oder und normalerweise so zwei. Dann haben wir es gelernt.
Sie haben schon die Grenzen angesprochen. Das ist etwas, womit ich zum Beispiel auch noch groß geworden bin oder etwas, was meine Eltern mir immer sagen, wenn es um die Erziehung meines Kindes geht. Du musst dem Kind aber auch irgendwo Grenzen setzen. Und ich hatte auch schon, bevor ich Ihre Bücher gelesen habe, immer ein mulmiges Gefühl dabei, weil ich oft gar nicht wusste, wo eigentlich meine eigene Grenze geht. Das geht mir natürlich heute auch immer noch so. Es gibt viele Situationen, weiß ich nicht, will ich das jetzt, dass mein Kind das macht oder will ich das nicht? Und fand das sehr erlösend. Warum haben Sie sich angefangen, mit diesem Grenzthema zu beschäftigen?
Also Grenzen, so wie auch Ihr Eltern darüber spricht, hat ja mit Macht zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir machen Regeln, das darfst du nicht, das musst du und so weiter. Und das ist ja eine Übung für Machthaber sozusagen. Das ist damals gelungen, weil damals war es noch erlaubt, seine Autorität mit Gewalt zu unterstützen. Das ist wohl nicht mehr erlaubt, es ist wenigstens nicht mehr so beliebt, dass man das macht. Und jetzt entdecken wir ja, dass diese sogenannte Ruhe oder Respekt von Kindern, die Erwachsene gegenüber und so, überhaupt nicht ruhig war. Die Kinder waren innen sehr unruhig und unglücklich und Respekt war eigentlich Angst. So jetzt geht es darum, können wir das innerhalb der nächsten 20 Jahre lernen? Wie geht man als Menschen, Mann und Frau, zum Beispiel respektvoll rum. Wie gehen wir mit Kindern respektvoll rum? Und dann wissen wir ja, dass wenn man Kindern mit Respekt begegnet, dann geben die Respekt zurück. Aber wenn man die mit Grenzen setzen, so überfallen sozusagen, dann kriegt man entweder sehr depressive Kinder oder sehr hyperaktive.
Hm. Mit diesem Grenzensetzen hängen auch diese Bilder vom trotzigen Kind und vom pubertierenden Kind zusammen. Das ist auch etwas, womit Sie aufgeräumt haben. Trotzdem ertappt man sich natürlich selbst auch immer wieder dabei, Mensch, das Kind will jetzt aber den Erwachsenen provozieren.
Ja, das kann man sagen. Es gibt auch Fälle, wo die 2- bis 3-Jährige oder die pubertierenden Kinder irgendwas macht, um die Eltern zu provozieren. Aber das hat immer einen Zweck. Es ist immer sehr, sehr ernst gemeint. Und die machen das ungerne. Die machen das nur, wenn es absolut notwendig ist, zu sagen, jetzt muss jemand doch endlich hören, dass hier ist was nicht richtig. Es gibt Unterschiede zwischen die sogenannten Trotzalter und Pubertät. Aber beide gehen eigentlich darüber, das sind die 2 Möglichkeiten im Kindheit, wo Kinder die Möglichkeit haben, sich selber zu werden und ohne Schuld, ohne Scham. Und das war natürlich damals, wo Familien sehr autoritär waren, das hat man ja als Erwachsen als eine Drohung erlebt. Also das jetzt stellt der meine Macht in Frage und das wollen wir hier nicht. Und deswegen habe ich auch meine Eltern gesagt, also ich habe jetzt Nein gesagt und es sollte nicht notwendig sein, das 2-mal zu sagen. 1-mal sollte genug sein. Und darüber sind ja auch Eltern zu Kleinkinder heute sehr frustriert, weil die wollen ja, manche auch sehr, sehr intelligente Eltern wollten ja eigentlich die Kinder erziehen so, also viel, viel zu schnell. Also als ob man so ein Gras hochzieht, um das schneller zu wachsen. Und die sagen ja, ich habe ja 500 Mal gesagt. Und ich sage, ja genau, so ist es. Also wenn man mit lebendigen Kindern umgeht, ohne Angst, dann dauert es 3, 4, 7.000 Mal. Und Kinder müssen sowieso 4,5, 5 sein, bevor das alle in ihr Gehirn integriert ist. Und dann wissen die, in welche Familie lebe ich eigentlich. Was halten meine Eltern eigentlich für wichtig und unwichtig und so weiter. Das kann man nicht nur einmal sagen. Und ich möchte gerne sagen, genau dasselbe passiert ja zwischen Männer und Frauen in einer Partnerschaft. Muss man auch 500 Mal sagen. Hier ist meine Grenze. Das will ich, das will ich nicht. Und die ersten 3, 4, 5 Jahren, genau wie mit Kindern, überschreiten wir unsere eigenen Grenzen aus Liebe. So. Es ist sehr ähnlich.
Sie haben, und das passt zu dem, was Sie gerade gesagt haben, irgendwann ein Bild aus dem Boxen genommen. Um zu veranschaulichen, was Eltern im besten Fall für ihre Kinder sein können, nämlich Sparringspartner. Warum gerade dieses Bild?
Also, ich glaube, dass Kinder so 0 bis 3 brauchen keine Erziehung. Die brauchen eine empathische Begleitung. Dann kommt ein bisschen Erziehung bis zu 10, 11. Weil in dieser Zeit brauchen Kinder noch Eltern, die mehr Überblick haben, mehr Erfahrung und so weiter. Und die brauchen auch in einer gewissen Maße Verbote und sollten eigentlich auch um Erlaubnis fragen und sagen, also ich bin jetzt zu meiner Freundin eingeladen, darf ich heute Abend dahin gehen und so weiter. Aber ab 11, 10, 11, dann geht's nicht mehr. Dann müssen die Eltern eine ganz neue Rolle haben und eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich habe diesen Begriff auf dem Sportwelt, also Sparringpartner, das heißt ein Trainingspartner. Es geht ja darüber, die nächsten 10 Jahren oder 8 Jahren gehen ja darüber, dass diese 10-Jährige so stark wie möglich sind. Also, dass die Champions bekommen. Darüber geht's ja. Im Gesellschaft, im Schule, mit Freunden, mit Beziehungen und so weiter. Und wenn man Sparringpartner ist, dann hat man 2 sehr, sehr wichtige Aufgaben oder Qualitäten, kann man sagen, für eine Beziehung. man macht maximaler Widerstand und minimaler Schade. Und das heißt, die Eltern müssen ab dieser Zeit so treu wie möglich zu ihren eigenen Wertvorstellungen, ihr eigener Geschmack, ihr eigene, was alles Mögliches sein. Und wenn ein Kind sagt, jetzt tue ich so oder ich habe so und so gekauft oder jetzt möchte ich so und so, dann muss man wirklich sagen, okay, will ich das oder will ich das nicht? Oder was meine ich darüber? Es gibt über Schule zum Beispiel. Also ich will kein Abitur machen. Die Schule ist vorbei für mich. Ich will arbeiten, viel Geld verdienen, was weiß ich. Und dann sollten, glaube ich, die Eltern sagen, genau was die meinen. Man muss als Eltern zur Tweens oder pubertierende Kinder, muss man erkennen, dass ab heute bin ich altmodisch. Und das brauchen die Kinder sehr viel. Die nehmen das sehr ernst, was wir als Eltern sagen, macht einen großen Eindruck, wenn wir es nicht als Vorwürfe oder Kritik oder so ausdrückt. Aber die können uns das oft nicht zeigen. Aber die denken viel darüber, reden viel mit ihren Freunden darüber, was wir meinen und was wir sagen. Und dann tun die natürlich genau, wie die wollen. Und so muss es sein. Wenn es nicht so war, wollte ja unsere Welt sich ja nicht entwickeln oder bewegen.
Nehmen wir mal das Beispiel mit dem Kind, das sagt, ich will raus und arbeiten, ich habe keine Lust, jetzt noch aufs Gymnasium zu gehen und die vielen Jahre in der Schule zu verbringen, das gibt mir nichts, bringt mir nichts mehr. Und die Eltern bitten das Kind nochmal darüber nachzudenken und akzeptieren dann aber die Entscheidung von ihrem Kind. Und später kommt das Kind und sagt, Mensch, warum habt ihr damals nicht mir gesagt, mach dein Abi, mach dein Studium, jetzt stehe ich ohne die entsprechende Qualifikation da. Da fällt es dann schwer, als Eltern zu sagen, ja, wir haben es dir damals gesagt. Also diese besserwisserische Position einzunehmen, die man oft als Eltern ja einnimmt auch.
Ja, aber das meine ich ja, wenn ich maximaler Widerstand sage. Also man kann so oft man will Ausbildung bewerben. Man kann sagen, also wenn du mir fragst, dann unbedingt in Schule gehen. Das heißt nicht, dass ich dich nicht mehr liebe oder dass du nicht mehr hier leben kannst und so, wenn du was anderes machst. Aber das will ich. Und wenn das klar ist und das Kind sagt oder Jugendliche sagt, ich aber nicht, dann glaube ich, da steht man ja auf einem Punkt, wo man wählen muss als Eltern und sagen, okay, was will ich am liebsten? Ein Sohn, der unter Zwang Abitur macht oder versucht, oder eine gute Beziehung zu meinem Sohn? Und es geht nicht über beliebt zu sein, also es geht nicht über Popularität, aber diese alte Geschichte vom 30er, 40er, 50er Jahren, wo wir sagen, okay, wenn du so und so machst, dann bist du nicht mehr mein Sohn oder meine Tochter. Das geht ja nicht, das glaube ich, das wissen alle. So, wir reden nicht darüber, was sollte Eltern erlauben oder nicht erlauben. Eltern sollten sagen genau, was die meinen, aber die sollen ihr Macht nicht mehr missbrauchen. Also um Kinder und Jugendliche so irgendwas zu zwingen. Ein 7-Jähriger, 8-Jähriger, 9-Jähriger, 10-Jähriger, auch ein 14-Jähriger, kann man einmal, zweimal in ein Kunstmuseum mitnehmen zum Beispiel. Um zu sagen, das für mich ist diese Welt wichtig und das will ich gerne mit dir teilen. Und dann sagen die meisten 14-Jähriger, ja, aber für mich nicht. Aber dann 15 Jahre später wird es wahrscheinlich wichtig. Oder vielleicht. So, ich glaube nicht, ich rede nicht dafür, dass man immer so kinderfreundlich ist. Das hat nicht damit zu tun. Meine Mission, wenn ich eine habe, ist ja dafür zu sorgen, dass niemand innerhalb der Familie leidet. Also ich bin in mentaler Gesundheit interessiert.
Ich stelle mir das manchmal schwer vor, das, was Sie in der Beziehung zwischen Partnern, aber auch zwischen Eltern und Kindern natürlich beschreiben, dass sich das auch über übertragen lässt auf das, was in unseren Institutionen heutzutage passiert, wo die Kinder einfach wahnsinnig viel Zeit verbringen. Aber bleibt eigentlich die Zeit, um zum Beispiel so einen ja wahrhaftigen Dialog auch in der Kita oder in der Schule zu führen mit Kindern?
Also wahrhafte Dialogen dauern immer weniger Zeit als Konflikte. So, also miteinander ordentlich zu reden, dafür haben wir nicht mehr Zeit. Aber wir haben diese Erfahrung, dass dann muss es lange, lange, lange dauern. Aber so ist es nicht. Andere, was ich mir frage, ist, was ist mit dieser institutionalisierte Erziehung? Eigentlich haben wir keine Forschung, die sagt, das ist eine gute Idee. Wir haben ganz, ganz viel Forschung gesagt, das ist nicht eine gute Idee. Weil wenn man wenn man so viele Stunden wie dänische Kinder zum Beispiel, und da reden wir die ersten 15 Lebensjahre über 25.000 Stunden in pädagogische Einrichtungen. Und wir müssen nicht vergessen, es geht um pädagogische Zwangseinrichtungen. Also die Kinder müssen hingehen, die haben keine Wahl, die müssen in Schule, es gibt Schulpflicht und so weiter. Also theoretisch, von was wir wissen, musste man sagen, okay, jetzt haben wir es für die Eltern möglich gemacht, viel zu arbeiten. Aber wir müssen wahrscheinlich einen Preis zahlen. Und das heißt, dass die Kinder, die so viele Stunden in pädagogischen Einrichtungen verbringen, kommen aus als Egozentriker oft. So diese soziale Fähigkeiten, soziale Kompetenz, das glaubt man ja, das kann Kinder lernen. Also man kann Kinder sagen, was ist richtig, was muss man machen können, und dann lernen die das. Und so ist es leider nicht. Das dauert 5, 6, 8 Jahren mit viele zwischenmenschliche Erlebnisse, die auch wehtut und so weiter und so fort. So ist es nicht im Kindergarten. Im Kindergarten muss man sich überanpassen. Man muss mit Kindern zusammen sein, die man überhaupt nicht mögen. Man muss mit Eltern, mit Erwachsenen zusammen sein, die mich zum Beispiel auch nicht mögen oder die ich nicht möge oder die mich überhaupt nicht sehen kann. Das ist eine harte Arbeit für Kinder. Und die schaffen es, die sind ja stark. Aber ich glaube, wir müssen erkennen, dass erfolgreich sind die Institutionen nicht genau, wenn wir daran gucken, wie werden die Kinder da geprägt sozusagen. Das heißt für mich nicht, dass wir sollen das nicht machen, aber wir müssen Einrichtungen machen, die viel besser sind. Also zum Anfang mehr Quadratmeter pro Kind und auch die Erwachsene anders ausbilden.
Klingt aber nicht sehr hoffnungsvoll, was Sie da sagen, in Bezug auf die Institution.
Nein, ich glaube, in Deutschland ist es ja hoffnungsvoll, weil jetzt fängt man ja hier an und sagt, wollen wir das wirklich in so eine große Skala machen? Also sollen wir wirklich die Hausfrauen auf Wiedersehen sagen und sagen, jetzt haben wir solche nicht mehr. Und dann, glaube ich, sollte man von dänische, norwegische, schwedische Kindereinrichtungen lernen und sagen, wir sollen das vielleicht anders machen. Die Eltern sagen ja, aber wir haben keine Zeit. Die Politiker sagen ja, wir haben kein Geld. Und beide lügt.
Aber das ist schon ein Plädoyer dafür, die Zeit, die Kinder in Institutionen verbringen, möglichst klein zu halten, oder?
Nein, ja, natürlich. Aber das, glaube ich, ist, was kann ich sagen, zu spät. Also, oder ich glaube, man kann darüber sehr viel nachdenken.
Aber das wird kommen, ja.
Ja, also es ist ja mit Frauen wie mit Kindern, die machen ja heutzutage, was die wollen. Und das ist sehr unangenehm, aber so ist es. Nein. Für mich geht über was ganz anderes. Es geht darüber zu sagen, wenn unser Staat sowas macht, dann mag man sich gleichzeitig viel, viel mehr mitverantwortlich für Kindererziehung. Und das braucht ganz andere Rahmen. und ganz andere Bedingungen als Betreuung.
Jetzt haben Sie Männer und Frauen angesprochen. Das würde mich nochmal interessieren. Sie sprechen ja auch den Perfektionismus in der Erziehung an, in Ihren Büchern. Und da scheinen Frauen besonders belastet zu sein. Auch in mehrfacher Hinsicht inzwischen, weil Frauen müssen nicht nur perfekte Mütter sein, sondern auch beruflich sich durchschlagen und dann natürlich auch noch wie Topmodels aussehen.
Also ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss man eigentlich Frau sein. Weil ich kann es nur von draußen beobachten und sagen, es tut weh eigentlich, das zu beobachten, dass man so viel von sich selber fordert, dass es unmöglich ist. Aber ich glaube, es kommt vom Gesichte von Frauen und das ist nicht eine neue Phänomen, das war immer so. Aber dieser Perfektionismus für mich hat mehr damit zu tun, dass Kindererziehung oder das Leben mit Kindern zusammen für manche Eltern heute mehr so eine Leistungssport ist. Also man muss erfolgreich sein. Und das heißt, die Kinder müssen auch erfolgreich sein. Und das ist ja eine große Belastung für Kinder und für Eltern. So, deswegen sage ich immer, also auch in aller Ernst, dass es ist nicht nur erlaubt, Fehler zu machen, es ist notwendig. Weil, also, wie sollte den Kinder sonst erleben, dass die mit richtigen Menschen zusammenleben und nicht mit so Übermenschen?
Dann würde mich nochmal interessieren, was für Sie eigentlich der entscheidende Punkt war, sich mit dem, wie Sie es dann genannt haben, kompetenten Kind auseinanderzusetzen.
Also für mich war es so, dass ich hätte ja damals 20 Jahre mit Kindern und Eltern, also mit Familien, gearbeitet. Und ich habe langsam entdeckt, dass alles, was ich selber gelernt habe als Vater und als Pädagog über Entwicklungspsychologie und so weiter, dass es eigentlich überhaupt nicht stimmte. Also es hat überhaupt nicht gestimmt. Und dann ein bisschen später kam diese neue Beziehungsforschung und sagte, du hast recht, es stimmt überhaupt nicht. Aber das war damals nicht so in Öffentlichkeit. Und ich habe es eigentlich geschrieben, um zu sagen, um die Erwachsenen zu helfen. Ich habe viel mit meinem Verlag damals diskutiert, weil Verleger möchten ja sehr gerne Zielgruppen haben. Und sagen, was ist eine Zielgruppe für dieses Buch? Ist das junge Eltern? Eltern für Zielgruppen? Das ist ja, nein, das Zielgruppe ist Erwachsene. Das kann man doch nicht schreiben. Und deswegen haben die es auch in verschiedenen Ländern sehr verschieden gemacht. In Deutschland, glaube ich, ist das für Eltern.
Und hat auch eine andere Überschrift bekommen.
Ja, das war damals nicht möglich, haben die mir gesagt. Das Originaltitel ist Dein kompetentes Kind. Aber das konnte man in Deutsch nicht sagen.
Warum nicht?
Ja, weiß ich nicht. Fragen Sie Roald. man hat gesagt, nein, das heißt es Ihr kompetentes Kind oder nein, dein geht nicht. So, für mich war es ein Wunsch einfach, Erwachsene zu helfen und sagt, hör mal, man kann das anders sehen. Wir wissen jetzt, dass Kinder sind nicht so ein Halbfabrikator, die sind richtige Menschen vom Anfang. Das heißt nicht, die können alles, die sind nicht omnikompetent. Aber wir können als Lehrer, Eltern und so weiter, können wir ganz, ganz vieles von den Kindern lernen, nicht nur über uns selber, sondern auch über dieses Kind. Das Interessante ist, dass das provoziert so viele Erwachsene, wenn ich das sage. Und interessant ist es ja, das haben Eltern ja tausende, tausende, tausende Jahre gemacht mit die Kleinkinder, also die 0- bis 1-Jährige. Wenn man ein Kind kriegt, dann muss man ja immer gucken und sagt, was ist jetzt los? Warum heult er jetzt? Und dann versucht man. Und so geht's los. Und dann plötzlich, wenn die 2 Jahre alt, dann darf man nicht mehr. Dann muss man alles wissen und sagt so und so und so ist es. Und es ist blöd. einfach. Ich glaube, es wäre sehr, sehr gut für Eltern, damit aufzuhören, dann hätten die auch viel mehr Zeit für sich selber und einander. Wir machen Erziehung viel schwieriger, als es ist.
Hat Ihnen das eigentlich selbst auch geholfen, die Dinge aufzuschreiben? Sie haben ja einen Sohn. Würden Sie heute mit einem besseren Gefühl oder mit einem anderen Gefühl ein Kind erziehen? Das ist eine spekulative Frage, aber...
Ja, das glaube ich. Ich weiß ja jetzt viel mehr. Aber das meiste, was ich weiß, habe ich ja von meinem Sohn gelernt oder mit meinem Sohn gelernt. Und mit vielen, vielen anderen Kindern und Eltern. Aber ich sehe es ja heute und ich sehe, dass mein Sohn ja viel, viel kompetenter mit seinem Sohn umgeht, als ich mit ihm. So, es geht irgendwie vorwärts.
Und wie geht Ihr Sohn damit um, dass Sie in Erziehungsfragen so viel Aufmerksamkeit bekommen?
Weiß ich eigentlich nicht. Also,
Sie sprechen nie darüber?
Nein. Ich weiß, die haben meine Bücher, die haben die ja von mir gekriegt.
Sie mussten die lesen?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, ob er alle oder eins oder was weiß ich gelesen hat. Das weiß ich einfach nicht. Die wissen ja, dass ich davon lebe. So, wenn mein Enkelkind geboren war, dann hat meine Schwiegertochter gesagt, wenn du uns nur ein Rat geben solltest, was sollte das denn sein? Und dann habe ich gesagt, kein Zucker die ersten 2 Jahre. Das meine ich übrigens ganz ernst. Aber ich weiß nicht über Erziehung. Und ich weiß, das hört sich total blöd aus, aber so ist es. Ich weiß wirklich nicht, ich kann nicht sagen, wie sollte man Kinder erziehen. Was ich schaffe oft, ist, dass wenn Eltern zu mir kommen und sagen, wir wollen gerne so und so und irgendwie funktioniert es nicht für uns, dann kann ich beitragen. Dann kann ich sagen, okay, dann jetzt verstehe ich, warum es nicht funktioniert und versuche so und so. Also ich komme... Für mich ist Konflikten, Frustration, die Erwachsene, die Einladung. Ich habe keine Erziehungssystem. Es ist sehr frustrierend für deutsche Pädagogen zum Beispiel. Die fragen mir oft über Kindergärten in Dänemark, wo man so Pädagogik à la Jule macht. Und ich muss immer sagen, überall oder das weiß ich nicht. Weil ich bewerbe ja keine Methode. Und wenn ein Kindergarten in Dänemark sagt, wir arbeiten nach Jesper Juhl, dann wollte ich das so augenblicklich schließen.
Also die Gefahr, dass wir mal Jesper Juhl als Erziehungsguru erleben werden, denen die Massen folgen, die ist nicht so groß.
Nein, also das ist gefährlich. Das ist ein bisschen.
Ja, weil ich sehe ja, also man sieht ja im Moment, dass es sehr viel Aufmerksamkeit für Ihre Bücher gibt.
Ja.
Ist das nicht auch ein bisschen unheimliches Gefühl, wenn auf einmal sich so viele Menschen für das interessieren, was man macht? Also man läuft ja Gefahr, dann zu so einem Erziehungsguru zu werden.
Ja, ich habe es ja, also es ist ja nicht das erste Mal. So, ich habe mich geübt sozusagen. Aber es ist, ich weiß ja, dass wenn diese Menschen nur einmal 10 Minuten mit mir zusammen war, dann geht's vorbei. Also ich bin nicht so und ich will nicht so sein. Ich meine, was ich meine, aber oft, wenn ich innerhalb einer Einzelfamilie arbeite, ist, was ich meine, ja auch nicht richtig. Und ich glaube, die Eltern kommen ganz schnell zu dieser Erkennung, dass es geht nicht darüber, was ich meine, aber ich kann dir vielleicht damit helfen, irgendwas selber zu meinen. Aber es ist schwierig. Aber in Deutschland ist es ja eine ganz andere, ich weiß nicht, ob ein Bedürfnis ist, aber es ist eine Kultur, wo man eigentlich gerne Autoritäten haben. Und so ist es ja in Dänemark nicht. So, für mich ist es ein bisschen ungewöhnlicher.
Mhm. Wobei das politische Klima in Dänemark sich ja auch in den letzten 10 Jahren sehr gewandelt hat.
Ja, also pädagogisch gesprochen ist das ja so überall. Also es gibt ja so einen Neokonservatismus. Das geht, kommt vom EU, glaube ich. Ich habe eine Theorie. Ich glaube, dass die Erziehungsminister und Ministerinnen haben sich in irgendeiner französischen Schloss versteckt und zu viel Cognac getrunken. Weil die sagen alle genau dasselbe. Die sagen alle genau dieselbe Sätze. Die sind alle genau so, also eine sind genauso hilflos und ratlos wie der andere. Und es ist nur, also die reden wirklich, als ob es möglich war, für unsere Gesellschaften sich rückwärts zu entwickeln.
Aber in die Politik werden Sie nicht noch gehen, Herr Juhl?
Nein, nein, danke, nein. Also ich bin zu alt, es ist zu spät, glücklich, Gott sei Dank. Nein, Macht interessiert mich nicht.
Danke, vielen Dank für das Interview. Schön, schönes Schlusswort.